Wir haben von den letzten Stunden von Jesus schon in der Lesung gehört oder man könnte sagen auch von den letzten Minuten. Und immer wieder, wenn man sich mit seiner Geschichte beschäftigt, auch gerade diesem Tod am Kreuz, taucht natürlich diese Frage neu auf, warum dieser Tod? Wozu war das nötig? Welche tiefere Bedeutung hat das, dass er wirklich so sterben muss? Und es ist interessant, dass Jesus selber darauf einige Antworten gegeben hat. Und deswegen habe ich diesen Abschnitt aus Johannes Kapitel 12 mal rausgesucht, wer das mitlesen will. Ich lese uns das nochmal vor aus Johannes 12, Vers 27 bis 33. Da heißt es, das ist übrigens der Abschnitt direkt im Anschluss an den Bericht, den wir am Sonntag gehört haben zum Palmsonntag. Da sagt Jesus, meine Seele ist voller Angst. Soll ich da sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, denn jetzt ist die Stunde da, jetzt geschieht, wofür ich gekommen bin. Ich sage vielmehr, Vater, offenbare jetzt die Herrlichkeit, für die dein Name steht. Da ertönt vom Himmel her eine Stimme, ich habe sie schon offenbart. Und ich werde sie wieder offenbaren. Die Volksmenge, die dabei stand, hörte die Stimme. Und da sagten einige, es hat gedonnert. Einige andere sagten, nein, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Und Jesus entgegnete, diese Stimme hat nicht meinetwegen gesprochen, sondern euretwegen. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Aber ich werde über die Erde erhöht werden. Und dann führe ich alle zu mir. Und damit deutete er an, auf welche Weise er sterben sollte. Dieser Text macht sehr deutlich, dass Jesus sich vor seinem Tod im Klaren war, warum das geschieht, wozu es geschieht. Er bringt das im Vers 33, also dem letzten Vers des Abschnitts, klar zum Ausdruck. Damit deutete er an, auf welche Weise er sterben würde. Nämlich mit der Erhöhung. Und es ist interessant, dass im Johannesevangelium das Kreuz mit Erhöhung bezeichnet wird. Ich denke, wir werden heute Morgen sehr tief in die Tiefen hinabgeführt des Leides, was dort am Kreuz geschehen ist. Und uns zieht das emotional vielleicht ein Stück runter. Und ich denke, das ist auch eine würdige Haltung angesichts dieses Karfreitags. Aber Johannes drückt auch in dem aus, was Jesus sagt, es geht um Erhöhung. Es geht nicht um Erniedrigung. Die Kreuzigung heißt, Jesus wird erhöht. Das ist kein Willkürakt. Das ist nicht irgendwie die Niederlage eines Spinners, der pazifistisch dahergekommen ist oder wie auch immer man von Jesus denken mag. Es ist die Erhöhung. Da wird kein Schwächling gekreuzigt, sondern einer, der weiß, wozu das geschieht. Und drei Punkte habe ich mitgebracht, die ich euch vorstellen möchte anhand dieses Textes. Ein erstes, Jesus stirbt, weil es seiner Berufung entspricht. Vers 27 heißt es, jetzt geschieht, wozu ich gekommen bin, wofür ich gekommen bin. Das drückt aus, dass dieser Tod Sinn macht. Jesus möchte bis heute uns Menschen aufzeigen, dass dahinter ein größerer Plan steckt und nicht irgendetwas anderes. Und als die Leute da dabei stehen, dann hören sie ja diese Stimme aus dem Himmel. Und die einen hören nur ein Donnern, ein Grollen. Es ist was Übernatürliches, was sie in diesem Moment nicht einordnen können. Und die anderen sagen, es war ein Engel. Aber die Stimme, so sagt Jesus, geschieht, damit ihr versteht, was hier vor sich geht. Dass der Vater es will. Der Vater hat einen Plan mit mir. Und so nimmt Jesus seine Zuhörer in diese Leidensgeschichte mit rein. Sie sollen verstehen. Und wenn Jesus sagt, ich sterbe, weil ich dazu gekommen oder dazu bin ich berufen worden, ich finde, da steckt auch etwas Tieferes drin für uns heute. Wenn wir wissen, worum wir zum Beispiel oder wozu wir berufen sind, was unsere Berufung auf dieser Erde ist, dann wird es uns auch leichter fallen, Hindernisse, Schwierigkeiten, Leid zu ertragen. Ich denke, das ist etwas, was durchaus Bedeutung hat, auch für uns heute. Ein zweites: Jesus stirbt, weil er hiermit seinen Vater verherrlicht. Vater, offenbare jetzt die Herrlichkeit, für die dein Name steht. Und da ertönte dann vom Himmel her die Stimme: Ich habe sie schon offenbart und werde sie wieder offenbaren. Er will den Vater verherrlichen. Was bedeutet Herrlichkeit? Was verstehst du darunter? Wie kann man sie im Zusammenhang mit diesem Tod verstehen? Ist das nicht der Gegensatz von Tod, Herrlichkeit? Wie passt das zusammen? Herrlichkeit meint, also Herrlichkeit Gottes, dass wir ihm Gewicht geben. Dass wir ihm das zubilligen, was ihm zusteht. Dass er Gewicht hat. Dass er ein majestätisch großer Gott ist. Dass er der Schöpfer dieses Universums ist. Oder wir könnten es auch anders ausdrücken: Herrlichkeit meint die äußere Eleganz der inneren Exzellenz Gottes. So hat das mal jemand ausgedrückt. Die äußere Eleganz der inneren Exzellenz Gottes. Und Jesus bewältigt seine Stunde, indem er zu seinem Vater aufblickt, und er will ihn durch den Tod, indem er bereit ist, in diesen Plan Gottes einzusteigen, will er ihn herrlich machen, will er ihn rühmen. Das ist ein anderes Wort, was man für Herrlichkeit nutzen kann oder für verherrlichen. Und es ist ein, man kann sagen, ein gegenseitiges Verherrlichen. Jesus will Gott verherrlichen und Gott will sich durch Jesus wiederum verherrlichen. Und man kann sagen, dass Jesus damit sozusagen das Äußerste der Liebe Gottes zu uns Menschen zeigen will. Und indem er das tut, rühmt er seinen Vater. Er will zeigen, dass dieser Vater voller Barmherzigkeit ist, dass er bereit ist, das Letzte seinen Sohn zu geben für die Menschheit, für dich und für mich. Und ein drittes und letztes: Jesus stirbt, weil Gott hierdurch die Macht des Teufels zerbricht. Vers 31: Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Da kommt die Welt wieder ins Blickfeld. Johannes Evangelium ist voller Äußerungen über die Welt, über das Universum. Er denkt immer größer. Und es ist schön, dass das Johannesevangelium diese Weite hat, auch weit weg von den Juden. Er schließt die Heiden mit ein, die Welt der Heiden. Und um das Gericht ein bisschen besser verstehen zu können, noch zwei andere Stellen im Johannesevangelium. Da heißt es in Johannes 3, Vers 18: Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon verurteilt, denn er hat nicht geglaubt, dass Gottes einziger Sohn ist. Also es wird ein Gerichtsurteil gesprochen über hier auf der menschlichen Ebene: Wer nicht an den Sohn glaubt, wer nicht an Jesus glaubt, der ist schon gerichtet. Und hier in unserem Vers, Vers 31, geht natürlich um ein viel größeres, universelles Gerichtsurteil. Und das lesen wir auch aus in Johannes 16. Wenn dann der Beistand kommt, wird dieser der Welt, wird er dieser Welt die Augen öffnen für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit zeigt sich daran, dass ich zum Vater gehe, dorthin, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Also da wird von einem universellen Gerichtsurteil gesprochen. Und der Tod von Jesus ist sozusagen ein vorweggenommenes Gerichtsurteil, ein universelles Gerichtsurteil. Und was meint nun diesen, oder wer ist mit diesem Herrscher gemeint? Das ist natürlich der Gegenspieler von Jesus, der immer wieder Böses in diese Welt hineinstreut, der uns von Gott, dem Schöpfer, wegziehen will, der unsere Herzen weglenken will, unsere Anbetung weglenken will auf andere Götter. Und das Gerichtsurteil ist über ihn gesprochen. Es ist der Teufel, der Satan, der ja, man kann sagen, immer wieder eine Waffe hat. Und damit möchte ich das so ein bisschen übertragen, wo er auch in uns wegziehen will und unsere Gedanken beherrschen will. Es ist der Herrscher, der immer wieder den Menschen einbläut, beziehungsweise uns vor Gott erstmal anklagt. Er wird als Ankläger auch beschrieben. Er sagt immer wieder, sie sind nicht gut genug. Gott, sie haben Mist gebaut. Gott, sie können nicht genug tun, um vor dir gerecht dazustehen. Sie haben es nicht verdient. Oder auf persönlicher Ebene, hey, du gehörst nicht zu mir. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst religiös gesprochen immer wieder die Almosen spenden. Du musst Gutes tun. Du musst das tun und jenes tun, um vor Gott gerecht dazustehen, um einmal den Himmel zu erlangen. Du musst. Immer wieder bläut er uns das ein und will unsere Gedanken beherrschen und damit von dem weglenken, was Jesus schon längst am Kreuz getan hat. Kennst du einen Sollbruchstellenverursacher? Kleines Rätsel. Also, du kennst das. Eierschalen, Sollbruchstellen, Verursacher. Das ist doch mal ein schönes Wort für ein Kreuzworträtsel, oder? 38 Buchstaben hat es. Gibt's ja auch noch so ein anderes Spiel, ne? Das Galgenmännchen, ne? Und da könnte man das auch mal gut nutzen. Also, für diejenigen, die Predigt über den Podcast hören, nur ganz kurz die Erklärung. Ein Gerät aus Metall, wo man durch eine Metallkugel dann sozusagen eine Eierschale, eine Sollbruchstelle auf der Eierschale erzeugen kann, sodass man die Eierschale besser wegnehmen kann. Der Tod von Jesus, und jetzt können wir die nächste Folie nochmal wieder einblenden, demonstriert eine große Sollbruchstelle im Leben der Menschheit. Aus diesem Du musst oder Du hast nicht, aus dieser Anklage, die der Herrscher dieser Welt, auch der Beherrscher unserer Gedanken manchmal, in uns hineingepflanzt hat, wird ein etwas anderes, eine andere Botschaft. Es ist bezahlt. Es ist alles getan, dass du vor Gott gerecht stehen kannst. Du bist erlöst. Du bist befreit. Komm. Komm zu mir, komm zum Tisch des Herrn, der dich einlädt, das anzunehmen und Danke zu sagen. Und so sagt Jesus tatsächlich diesen einen Satz als allerletztes am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist vollendet, könnte man das übersetzen. Es ist alles ausgeführt, was nötig ist. Man kann es auch übersetzen, es ist bezahlt. Du brauchst nicht mehr bezahlen. Dein Segelschiff ist bezahlt. Du darfst frei nach Hause gehen. So entpuppt sich die scheinbare Niederlage, der Tod von Jesus, als den größten Sieg. Und als ich das nochmal so gestern in der Tiefe wahrgenommen habe, da kam für mich auch ein Triumph zum Vorschein. Es ist ein Sieg, der errungen wird. Und das macht Johannes auf eindrucksvolle Weise deutlich. Wir haben ja 4 Evangelien, 4 Berichte, aber der Johannes beleuchtet diesen Triumph, der da deutlich wird. Bei aller Tiefe, die wir heute Morgen spüren, lasst uns auch diesen Triumph wahrnehmen. Der Sieg über Hölle, Tod und Teufel, der ist passiert, der ist geschehen. Und das dürfen wir auch feiern. Deswegen Feiertag heute. Wie gut, dass er in unserem Kulturkreis ein freier Tag ist. Zumindest für die meisten. Einige müssen trotzdem arbeiten. Aber wir können hier feiern. So ist es ein Good Friday, wie die Engländer sagen. Ein guter Freitag. Ich bete. Jesus, danke, dass du uns diesen Triumph auch vor Augen führst. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke, dass wir das feiern dürfen. Danke, dass wir ja auch andächtig vor deinem Kreuz stehen können und gleich mit einsteigen können in diesen Triumph, diesen Sieg, den du errungen hast über Hölle, Tod und Teufel. Und so schenke du, dass wir das spüren, dass wir hineingenommen werden in das Geschenk des ewigen Lebens durch dein Kreuz, durch deinen Tod. Und lass uns das miteinander freudig erleben. Danke, dass wir heute Morgen daran denken können. Amen.